Wir leben schon in merkwürdigen Zeiten, wenn folgende Überschrift ohne weiteres Sinn macht. Piraten in Bayern stellen Strafanzeige wegen Trojanern. Klingt merkwürdig, so ist es aber geschehen. Thomas Reint ist in der Webshow. Guten Morgen.
Morgen.
Auf die Anzeige, da kommen wir ja noch, aber erstmal der Reihe nach. Der sogenannte Staatstrojaner, der steht ja unter anderem deshalb in der Kritik, weil er eine sogenannte Nachladefunktion hat. Du hast auch nochmal nachgeladen und dazu einige Neuigkeiten.
Ja, genau. Zu dem Thema Nachladefunktion. Das heißt also, dass der Trojaner sich Updates und auch neue Funktionalitäten herunterladen kann von einem Server. Dazu hat sich Innenminister Hans-Peter Friedrich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geäußert und gesagt, wir brauchen diese Nachladefunktion, um uns den normalen Updates auf dem Zielcomputer anpassen zu können. Und er hat sich dann danach auch noch zur Rechtslage geäußert. Und letzte Woche haben wir in der Webshow schon mal besprochen, dass die Rechtslage eigentlich einigermaßen unklar ist. Einige Aktivitäten dieses Trojaners, unter anderem die, die er sich nachladen konnte, scheinen klar illegal zu sein. Friedrich aber sagt in der FAS, es gibt keine rechtliche Grauzone. Und später, es gibt keinerlei Hinweise, dass gegen Recht und Gesetz verstoßen wurde.
Und das sehen vermutlich einige Menschen anders.
Ja, da muss man nicht lange suchen. Da kann man sogar im Parteilager der CSU bleiben. Denn Friedrichs CSU-Parteifreund Hans-Peter Uhl ist innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag und hat sich über die Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP beschwert mit den Worten, wir haben die Ministerin immer wieder darauf hingewiesen, dass die Ermittler beim Einsatz von Spionagesoftware in Strafverfahren in einer gesetzlichen Grauzone arbeiten. So zitiert Uhl jedenfalls die Plattform heise.de und die hat das Zitat aus der Neuen Osnabrücker Zeitung. Uhl hat demnach übrigens auch gesagt, dass in die Strafprozessordnung entsprechende Regelungen aufgenommen werden sollten. Also das ist seine Forderung an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Bisher sei in der Strafprozessordnung nur von klassischer Telefonüberwachung die Rede. Das haben wir auch vergangene Woche in der Webshow schon erwähnt. Und ob man das so einfach auf Internettelefonie übertragen kann, diese klassische Telefonüberwachung, das ist eben umstritten.
Umstritten? Was heißt das genau? Das heißt, wenn man es auf Internettelefonie überträgt und so umsetzt, dann ist es illegal eigentlich?
Ja, das ist genau die Frage. Und die werden jetzt eventuell sogar Richter klären müssen. Zumindest ist da ein Verfahren in die Wege geleitet. Gestern ist nämlich Strafanzeige gestellt worden. Du hast es am Anfang erwähnt, gegen den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und gegen den Präsidenten des bayerischen Landeskriminalamts sowie gegen weitere beteiligte Personen. Die Anzeige wurde, die Strafanzeige wurde gestellt von der Piratenpartei und der Humanistischen Union in Bayern und die erhoffen sich jetzt, dass durch diese Strafanzeige überhaupt erstmal Ermittlungen angestoßen werden, die hoffentlich zur Aufklärung beitragen. Schließlich gibt's ja zu manchen Aspekten da einige unterschiedliche Aussagen. Der Rechtsanwalt, der mit dieser Strafanzeige beauftragt wurde, ist Thomas Stadler. Der bloggt auch unter internetlaw.de und schreibt dort zu diesem Thema, es besteht ein erheblicher Tatverdacht dahingehend, dass diejenigen Personen, die am Einsatz des Trojaners mitgewirkt haben, diejenigen, die ihn angeordnet haben, sowie diejenigen, die den Erwerb der Software angeordnet haben, sich strafbar gemacht haben, schreibt der Anwalt. Die konkreten Vorwürfe in der Strafanzeige lauten Ausspähen und Abfangen von Daten, auch Datenveränderung und Computersabotage. Und zwar das deswegen, weil der Trojaner ja erlaubt haben soll, einen Rechner fernzusteuern. Außerdem hat er ja zum Beispiel Screenshots gemacht, wahrscheinlich auch in regelmäßigen Abständen. Zum Beispiel alle 30 Sekunden hat er ein Bildschirmfoto an seinen Server geschickt. Also das sind so die Bestände, gegen die sich diese Strafanzeige
richtet.
Richtet, genau.
Die Strafanzeige läuft in Bayern, weil der Trojaner ja offenbar dort in Auftrag gegeben und auch eingesetzt wurde. Was ist denn mit der Bundesebene?
Ja, auch Bundesinnenminister Friedrich steht nach wie vor in der Kritik. Ich habe ja am Anfang das Interview mit der FAS erwähnt und danach hat sich die Kritik nicht gerade reduziert. Zum Beispiel gibt es auf dieses Interview jetzt eine Antwort von der Seite evangelisch.de, beziehungsweise dort wird das Interview so ein bisschen seziert und auseinandergenommen. Unter anderem wird da nochmal folgende Frage des FAS-Interviewers zitiert. Fühlen Sie sich manchmal gefesselt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das für Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchungen enge Grenzen zieht? Und Friedrich hat dann geantwortet, nein. Karlsruhe verfolgt das Ziel, den Schutz der Grundrechte in spezifischen Situationen handhabbar zu machen. Jemanden, der für die Sicherheit zuständig ist, macht das nicht immer glücklich, sagte Friedrich ja, und evangelisch.de übersetzt das nochmal für uns. Nein heißt also eigentlich ja. Christian Sickendiek hat das Interview auch gelesen und hat da einen sehr langen Blog-Eintrag auf seiner Seite Fix Your Master Boot Record geschrieben. Er hält die Äußerungen von Friedrich für einen Skandal. Er fordert sogar seinen Rücktritt. Ja gut, sowas ist schnell geschrieben, aber er begründet das auch recht ausführlich. Mhm. Er macht zum Beispiel erstmal klar, warum es aus seiner Sicht so dramatisch ist, wenn Ermittler überhaupt in einen Privatrechner eindringen. Da hat er geschrieben: Der Rechner ist nicht nur unser verlängerter Arm, er ist unser ausgelagertes Gehirn. Wir vertrauen unserem Rechner private Gedanken an, wir schreiben Texte, die niemals verschickt und veröffentlicht werden, schreiben Tagebuch, hinterlassen intimste Details. Der Computer ist unser Beichtvater. Unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt es in diesem Punkt nicht. Und damit bezieht er sich auf das Bundesverfassungsgericht, das das eindeutig bestätigt habe. Friedrich, mein Christian Sickendiek, ignoriert das einfach, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat. Zitat: Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wohl noch keinen Fall gegeben, in dem sich ein Bundesinnenminister öffentlich in einem Interview mit einer der angesehensten Zeitungen des Landes gegen die Verfassung gestellt hat. Und seine Schlussfolgerung ist damit klar: Ein Rücktritt ist unvermeidlich, schreibt Christian Sickendiek.
Und wie geht es jetzt weiter?
Ja, wie es mit der Rücktrittsforderung weitergeht, das kann niemand wissen, aber auf ein paar anderen Ebenen will der Spiegel zum Beispiel wissen, dass die Behörden überlegen, eine solche Überwachungssoftware, einen solchen Trojaner in Zukunft selbst zu programmieren und keine Unternehmen mehr damit zu beauftragen. Außerdem gäbe es bereits eine solche Software, die für Online-Durchsuchungen eingesetzt wird vom Bundeskriminalamt. Die soll bisher 680.000 Euro gekostet haben. Das sind Personal- und Sachkosten, die im Bundeskriminalamt entstanden sind. Ja, und diese Software, die könne man möglicherweise so anpassen, dass sie eben nicht mehr für Online-Durchsuchungen, sondern für diese sogenannte Quellen-TKÜ eingesetzt wird. Und außerdem schreibt der Spiegel, dass es am kommenden Donnerstag wohl noch einen ganz interessanten Termin gibt. Da sollen sich nämlich die Innenminister von Bund und Ländern zusammensetzen und über die Zukunft des Trojaner-Einsatzes beraten.
Und Quellen-TKÜ übersetzen wir nochmal: Telekommunikationsüberwachung an der Quelle.
Genau, bevor die Telekommunikation zum Beispiel über eine Internet-Telefonie-Software läuft und verschlüsselt wird, also im Prinzip direkt vom Mikrofon abgegriffen.
Thomas Reintjes, bist du auch so begeistert von dieser Abkürzung Quellen-TKÜ?
Ganz toll.
Ich finde, das hat eine ganz eigene Ästhetik. Vielen Dank für die Webshow. Wir bleiben in jedem Fall dran auf mehreren Ebenen. Das lohnt sich bei diesem, man kann fast sagen, Themenpaket ja schon. Die Links von der Webshow, wie immer, gibt's bei uns im Netz. Wir haben es 9:15. Guten Morgen.
Mit Maria Hirsch. Wer entwickelte zuerst Flügel? Tiere, die auf Bäumen wohnen oder Tiere, die am Boden leben? US-Forscher wollen jetzt mithilfe eines Roboters dieser Frage nachgehen. Denn für beide Möglichkeiten gibt es schlüssige Theorien. Fossilienfunde zeigten, dass die ersten Vögel Federn an allen 4 Gliedmaßen hatten. Dies könnte darauf hindeuten, dass sie Flügel zunächst zum Gleiten nutzten. Die andere Theorie besagt, dass am Boden lebende Tiere Flügel entwickelten, die ihnen halfen, schneller zu laufen und dadurch irgendwann abzuheben. Die Wissenschaftler entwickelten deshalb einen Roboter mit Beinen und Flügeln, mit denen er flattern kann. Das Ergebnis? Der Roboter konnte seine Laufgeschwindigkeit durch das Schlagen seiner Flügel 90% steigern. Das reicht aber nicht aus, um vom Boden abzuheben. Die Forscher sehen darin ein Indiz für die Annahme, dass Flügel anfangs zum Gleiten dienten und sich deshalb zuerst bei Baumbewohnern